Ist klar, das ist eine brandheiße Sache. Aber ich möchte ganz kurz noch sagen, warum habe ich mich zu dieser Herangehensweise durchgerungen? Weil ich von unzähligen Nachfolgern Jesu konfrontiert war, die mir die verschiedensten Theorien und Sichtweisen als Wahrheiten präsentiert haben, unter dem Verweis, dass ja der Geist in alle Wahrheit leitet. Und da sind Aussagen und Sichtweisen dabei, die ich für völlig unbiblisch halte, und für mich hat es nur Verwirrung gebracht. Ich sage, dass uns der Geist in alle Wahrheit leitet, damit waren die Grundwahrheiten, damit waren die Basics gemeint, dass Jesus der von Gott gesandte Messias ist, dass Jesus auferstanden ist, das war das Kriterium, das ist ja abgelehnt worden, das war ja neu. Diese vielen, vielen Fragen, die wir heute bearbeiten, die waren ja damals kein Thema. Damals ist gestritten worden, ob jetzt der Herr Jesus auferstanden ist oder nicht. Und daran hat es gescheitert. Und in diese Grundwahrheiten, dass es Gott gibt, dass wir die Worte Jesu als Wahrheit erkennen, dass das nicht einfach jemand erfunden hat, ein Romanschreiber. Das ist das, wo ich meine, dass wir in diese großen Züge durch den Geist in diese Grundwahrheiten geführt werden. Aber der Geist Gottes ermöglicht uns keine Exegese. Der lässt uns nicht Griechisch und Hebräisch verstehen, dass er Jesus sagt, ah, jetzt weiß ich, was der Paulusvers bedeutet. Das ist uns ja nicht versprochen. Das wird auch nicht gelebt in der Christenheit. Tausende, abertausende von Christen, die sich auf den Geist berufen, kommen zu Sichtweisen, die das Christentum zerreißen in tausend verschiedene Richtungen und Spaltungen. Und das hat mich dazu bewogen, dass ich sage, okay, ich reduziere mich ganz bewusst, wissend auf was ganz Dürres, Trockenes, was ich als Fakten und Muster kenne, was ganz genau, das ist nicht das Ganze. Und da kann man vielleicht das eine oder andere noch sehr sinnvoll ergänzen. Das ist aus der Not heraus. Aus der Angst heraus, also Moment, also ich will mir jetzt nicht in irgendwas versteigen und dann sage ich, ja, das hat mir der Geist gezeigt. Ja, wir haben da viel erlebt diesbezüglich und deswegen gehe ich jetzt diesen Weg und sage, schaut einmal, was hier für Muster sind, prüft das, ja, lasst es einmal ankommen. Das sind Themen, die man so nicht hört, Themen, die einem teilweise persönlich unangenehm sind, die Glaubenshaltungen in Frage stellen, aber lasst es einmal sacken und denkt darüber nach, ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben, wenn ihr nach Tagen oder Wochen noch etwas dazu sagen wollt. Ich bin euch da wirklich dankbar. Es ist eine Riesenthematik mit vielen Glatteispositionen. Da ist vieles, wo wir philosophieren, Schlussfolgerungen ziehen und sagen, ja, okay, aber so geht es auch. Schwierig. Lukas?
Meine die Frage, ob man
ja, als PDF, ich habe es als PDF bereits dem Stefan geschickt, der kann es an alle schicken, automatisch, ja.
Okay, danke. Und zum anderen ein ergänzendes Bibelwort zu dem, wo du den Gedanken sagst, dass wir zu Gottes werden.
Ja.
Oder Gottes schon das Recht haben, so genau, das heißt ja in Johannes 1, das Recht, hinter Gottes zu werden.
Ja.
Und du machst daraus Sohn, wirkliche Söhne Gottes zu werden. Unterstützen könnte man dazu denken, 2. Petrus 1, Vers 10, darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, das werdet ihr. Ja. Und zuvor wird gesagt, wer das vergessen hat, der ist fehlerhaft und so weiter. Also das Festmachen gehört zum Zielerreichen dazu.
Ja.
Zur Annahme ist sozusagen, unterstützt das eigentlich mit diesem Gedanken da.
Ja, festmachen, 2. Petrus 1, okay, danke, ja. Festmachen. Bitte, Maria.
Ja, also für mich ist da schon ein bisschen ein Problem, wenn man das nicht sagen kann, dass Jesus ein Mensch wäre zum Beispiel, weil Gott hat gesagt, lasst uns Menschen machen und hat dann Adam und Eva sozusagen gemacht und hat die hat als Menschen bezeichnet.
Ja,
Jesus ist
ja
zwar auf andere Weise
gemacht worden, ja.
Aber in dem Sinne ist er ein Mensch, weil der Adam war sündlos, Jesus ist sündlos und es ist nur der Sündenfall dazwischen, also zwischen uns und
Du hast völlig recht, ja, das ist einfach schön, dass du das noch einmal so am Punkt bringst. Ich gebe zu, ich sage das so reduziert, aus Angst, normalerweise falsch verstanden zu werden, auch in gläubigen Gruppen, wo du dafür gesteinigt wirst, wenn du sagst, Jesus ist Mensch. Ich gehöre nicht mehr dazu, aber in evangelikalen und charismatischen Gemeinden in Wien wirst du ausgeschlossen, wenn du auf die Frage, was ist das Wichtigste, nicht sagst, Jesus ist Gott. Ja? Und jetzt habe ich ein Problem, und das jetzt, wie vielschichtig das ist, ich traue mir in einem gläubigen Publikum nicht zu sagen, ist Jesus und Mensch, weil sonst glaube ich, es kommen gleich ein paar Haken geflogen, quasi Wahnsinn, Jesus ist Gott oder göttlich oder wo, bitte.
Eingangs waren wir uns ja auch einig, dass wir nicht über das
hinausgehen, ja,
was geschrieben
ja,
steht.
Ja.
Jetzt im Fazit schreibst du, Jesus ist kein Mensch, obwohl Jesus sagt, ich
ja.
bin ein Mensch.
Ja.
Und es kommt ja, wie du es
ja.
gerade geschildert hast, aus
ja.
der Angst heraus, von
ja.
den Leuten gesteinigt zu werden.
Ja.
Deswegen verlässt du lieber die Aussage der Heiligen Schrift, das irritiert mich.
Zu Recht, du hast mir da einfach jetzt natürlich einen Fehler in dem Sinn nachgewiesen, wo ich mich gegen meine eigenen Vorgaben verhalte.
Auch für uns selbst, wir wollen uns ja üben, nicht nach der Menschenmeinung zu fragen,
okay.
und selbst nicht nach unserer eigenen Meinung zu fragen,
ja.
geschrieben steht und das mehrfach, dass Jesus ein Mensch ist. Insofern, man hätte jetzt ergänzen können,
ja.
den Punkt, dass es ergänzt werden soll,
ja.
aber die Aussage, er ist ein Mensch, ist absolut biblisch.
Ja, ja, ihr habt recht, also müsste man das noch weiter fortführen. Das ist richtig, ja, wenn man so rein biblisch sagt, muss dann einfach ein Nachsatz kommen. Ja, das ist
ohne Nachsatz wäre es richtig, nur es wird besser erklären,
wenn
Nachsatz
es würde,
biblisch richtig
ja,
wäre es ein Mensch, nicht kein Mensch.
Ja, okay.
Oder kein gewöhnlicher Mensch.
Genau. Ist super. Ist Jesus ein Mensch? Jesus ist kein gewöhnlicher Mensch. Das ist eine sehr gute Antwort, weil sie sagt nicht nein. Und sie sagt gleich, Moment, ja, aber kein gewöhnlicher Mensch. Das gefällt mir gut. Ja, ist kein gewöhnlicher. Naja. Bitte, ja. Dieter.
Ich würde gerne mal hier vorlesen, was in der Schrift steht und nicht über das hinausgehen.
Das ist lobenswert.
Das ist Philipper 2, Vers 7. Sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist. Griechisch en homoiomati anthropon genomenos.
Sagst du es nochmal auf Deutsch? In Gleichheit?
In der Elberfelder,
ja.
meinen dafür
ja.
sehr wortgetreu.
Ja, es hört sich auch wortgetreu. Ja, in der Gleichheit.
In der Gleichheit.
Ja.
Das müsste ein Dativ sein. Der Menschen, Anthropon, Genitiv Plural, Genomenos, geworden ist.
Ja.
Und da
ja.
hätte Paulus eigentlich einschränken müssen, wenn er einen anderen Menschen als den normalen Menschen
ja. Ja, wie siehst du das, Desiree? Wir haben da auch manchmal Gespräche gehabt, ob Jesus Gott oder Mensch ist. Willst du ja, da irgendwas sagen?
Ja, in der Stelle ist, dass er keine Sünde hat. Das spüre ich. Also, da sehe ich den Unterschied, weil wir kennen alle die Sünde. Auch wenn er Toffel morgen wäre, wahrscheinlich trotzdem Sünde. Das ist für mich der
Riesenunterschied. Das ist ein klarer Unterschied, sagt die Bibel auch.
Ja.
Damit würden wir ja auch nicht über das hinausgehen, was geschrieben steht.
Ja. Efrem, du wolltest was sagen, bitte?
Muss ich vielleicht auch fragen, ob Mensch ist, voll Mensch als Wesen, aber eben zu was Besonderem wird durch die Erwählung und durch den Status, durch die Erhöhung, sagt ja die Bibel auch.
Ja.
Ja, durch die Erhöhung von Gott. Ja. Dass
ja.
die Stellvertreterschaft bekommt für Gott, dass er dadurch, weißt du, ich hatte letztens auch die Diskussion, naja, Gott, Jesus hat die Göttlichkeit von Gott, das macht ihn zu Gott. Also allein dadurch, dass er göttliche Macht hat und göttliche Attribute, das reißt ja nicht an sein Menschsein. Er ist erwählt, das zu sein.
Mhm.
Das ändert ja nicht sein Wesen. Ja? Also er geht natürlich als von seinem Können, von dem, was er darf, von Gott her oder machen kann, geht er natürlich über das Menschliche hinaus. Aber als erwähltes menschliches Wesen bleibt der Mensch.
Aber du hast gesagt, er bekommt seine Stellvertreterschaft von Gott. Was meinst du damit, mit dieser Stellvertreterschaft? Wann hat Jesus das bekommen?
Die prophetischen Ankündigungen
da war es vorausgesagt, wunderbar, aber wann hat er es bekommen? Weil die Prophetie sagt ja nicht, wann die Dinge dann eintreten. Ja,
das ist eine gute Frage, die man vielleicht gar nicht beantworten kann. Zumindest, ich habe es vorhin mal nachgelesen, zumindest hüpft Johannes im Bauch seiner Mutter schon, ja, wo Maria gerade mal ganz gerade hüpft er schon und sagt, vor Freude jubelnd, ja, und die Elisabeth sagt, ja, was macht die Mutter meines Herrn hier, ja, also da ist schon bekannt irgendwie, dass
Jesus
es ist einfach, wie soll ich sagen, die Stellvertreterschaft, die ist ja, wie es in Korinther steht, was ich auch schon gesagt habe, die ist ja bedingungslos bis auf den Thron, ja. Seine Besonderheit.
Ja. Und eben, der Philipperbrief spricht auch davon, dass Jesus erhöht wird. Wir haben diese Passage im Daniel, wir haben es in der Offenbarung 5.
Genau. Also und kann man vielleicht sagen, er ist Mensch, aber durch die Befähigung von Gott, durch die Erwählung von Gott, ist er halt ein anderer Mensch mit anderen Befähigungen, anderer Prophetie, anderer.
Ja, das gefällt mir schon gut. Das gefällt mir schon gut. Das ist so ähnlich wie er ist kein gewöhnlicher Mensch. Oder? Wollte der Benjamin was sagen oder hast du nur so aus?
Das ist genau der Vorwurf, den Trinitarier dann oft machen. Oder diejenigen, die sagen, dass Jesus Gott ist. Die sagen, ihr sagt ja, er ist nur ein gewöhnlicher Mensch.
Ja, das
stimmt ja gar nicht. Das sagen wir ja gar nicht, sondern wir sagen, er ist der erhöhte Christus und so weiter. Ja, also diese subtilen Unterstellungen,
dieses
Gefühl, das er mitkommt.
Eben.
Das ist ja.
Das hat mich dazu bewogen, dass ich das einmal so radikal schreibe. Ihr hofft's, ihr versteht das und seht mir das nach.
Ja, das will ich gerade sagen.
Ja.
Ich verstehe deinen Ansatz, den du da machst, den Jesus nicht als einfachen Mensch zu bezeichnen und nicht als
Mensch. Ja.
Aber ich unterscheide da eben vom Wesen Jesu, also vom Lebewesen Jesu, so muss ich vielleicht sagen, ja. Von, ich sag mal, Tier, Mensch, ja,
wie auch immer. Boah, ein Homo Sapiens?
Und von dem, was er bekommen hat, ja.
Ja.
Zum Beispiel Elias, ich sag's nochmal, Elias, Elia waren Menschen, die auch Fähigkeiten bekommen
haben.
Und Jesus geht weit darüber hinaus, aber auch die Befähigung.
Und das heißt ja, er wird Anteil haben unter den Gewaltigen oder so. Also da kann man herauslesen, Moment, der Herr Jesus ist insgesamt nicht ganz der Einzige. Es gibt noch andere Gewaltige. Wir wissen, er steht drüber. Aber er gehört in eine Gruppe von Gewaltigen, obwohl er in seiner Art einzig geboren ist. Geht das in diese Richtung vielleicht? Ja? Das finde ich schon gut. Ja? Oder gehört der Mut dazu, das dann vor so gewissen Leuten zu bekennen? Aber indem er eben, wie ihr zuerst gesagt habt, ich glaube, der Lukas war das, oder dem, er ist kein gewöhnlicher Mensch. Wer war das?
Mein Nachbar, ja.
Genau, das finde ich herrlich. Damit nimmst du mal den Leuten den Wind aus den Segeln, das ist völlig korrekt. Und wenn wer will, kann er nachfragen. Ja, müsste ich korrigieren. Jesus war kein gewöhnlicher Mensch, Jesus war ein Mensch, wie der Ephraim gesagt hat, der durch Erwählung von Gott und die Geistesgaben und so weiter eine besondere Berufung, Begnadung und Salbung einfach erlebt hat, um die Schrift zu erfüllen, um das alles zu erfüllen, was Gottes Plan ist und in Jesus eben stattfinden soll für das Haus Israel und für die Heiden. Ja, das nehme ich mir gerne mit. Also bin dankbar für jeden Hinweis. Ja, da habe ich sicherlich, bin ich sicher aus Angst und aus schlechten Erfahrungen in die Gegenrichtung über das Ziel hinausgeschossen. Ne? Mich da zurückgezogen.
Du hast es mal zur Frage gestellt.
Ich wollte das einfach, was ich auch unter großem Zeitdruck eben recherchiert habe, ja auch zur Diskussion stellen. Einfach einmal, dass wir drüber sprechen, über diese Themen. Ja. Okay, das ist gut.
Eigentlich ist das Problem doch ein, also wenn ich dürfte, eigentlich ist das Problem doch ein recht simples. Du hattest doch einfach den Begriff Mensch anders gebaut.
Ja.
Im Sinne von, es braucht nur einen Menschenvater. Und das ist eigentlich der einzige Unterschied. Wenn man das
erstmal
erklärt, kann man, glaube ich, einander verstehen.
Ja.
Man kann ja auch sehen, dass die Bibel den Begriff Mensch anders benutzt. Da wurde ja schon bereits gesagt, dass Gott sprach, lass uns Menschen machen.
Ja.
Und da ist ja kein menschlicher Vater vorausgesetzt.
Also Gott sieht es ja größer. Gott verwendet den Begriff ja größer als wir heute.
Das heißt, Gott ist den Begriff deskriptiver verwendet gehabt.
Ja, eben, eben. Ja. Na, weil ich ein Grieche bin, von meinem Denken her. Wir alle, jeder Wissenschaftler ist Grieche. Ich analysiere, ja, das ist ja unser Problem auch. Auch meines, natürlich.
Ja, es ist ganz allgemein, genau. Die Sprache macht da vieles schwer. Auch ja. Bei den Philosophen, bei den Wissenschaftlern, das ist ganz allgemein.
Ja, aber das ist auch ein super Hinweis, dass Mensch in der Bibel von Gott ein größerer Begriff ist, der mehr umfasst und nicht nur den Homo sapiens mit einem bestimmten Chromosomensatz. Ja. Das ist ein kleiner, aber wichtiger Hinweis. Gott ist größer. Hm? Ja, danke.
Stimmt das wirklich, dass mit dem Begriff Mensch etwas anderes gemeint ist wie der Mensch, der Homo?
Naja, die heutigen Menschen, eben wenn du so Diskussionen führst, die setzen ja Menschsein mit menschlicher, durch menschliche Zeugung hervorgegangene Menschen voraus. Ja, da hat man das begriffliche Problem. Und das, was jetzt der Maximilian, glaube ich, heißt du, gell? Ja, gesagt hast, das ist mal richtig wie eine Lösung vom, Mensch im Sinn der Bibel ist ja viel mehr. Man vergisst es einfach, wenn man, muss ich gestehen, dass man das aus dem Auge verliert. Wir sind ja wissenschaftlich geprägt, naturwissenschaftlich, aber Mensch heißt mehr im biblischen Sinn.
Ich sehe es nicht so.
Siehst du nicht so, deswegen nee, verstehe ich jetzt deine Frage.
Wir brauchen doch heute keine geschlechtliche Zeugung, ja? Das reicht doch eine Spritze mit.
Ja, aber das schon. Das ist aber.
Das ist schon was anderes.
Ja.
Wenn er sagt, lass uns Mensch machen, braucht er keinen Vater, nicht einmal eine Mutter. Also, da tust du heute aber schwer, ohne Mutter einen Menschen zu zeugen. Egal, mit Spritze oder
nicht. Ja. Aber da sind wir wieder bei den Begriffen. Das würde über das Thema hinausführen. Es wäre hochinteressant nachzulesen, was die Hebräer und der Mensch mit diesem Wort verstanden haben.
Aber warum sollen wir so denken, dass der Geist Gottes oder auch die Kraft Gottes so wirkt wie der Samen des Mannes? Warum kommen wir auf die Idee überhaupt? Sondern Gott ist in der Lage, wenn wir zu klonen können, Gott ist in der Lage, halt durch die Frau einen Menschen zu schaffen. Ja?
Naja.
Und ja. Gott ist der Geist. Also ist Christus erwählt und begabt durch einen besonderen Geist, der ja, was heißt Sünde, unsündig, Sünden ist, das heißt, er hat die Gesetze nicht übertreten. Also Sünde ist Übertretung des Gesetzes. Der hat sich gehalten an Gottes Vorschriften.
Ja.
Und dadurch ist er auch sinnlos.
Na eh, im Prinzip ist es so einfach.
Er ist so ein Mensch,
aber
wie wir, steht ja auch geschrieben. Das habe ich immer nie verstanden. Wie kann ein Gott diese Gefühle haben wie ich? Wie geht das dann? Er hat mich geschaffen und braucht diese Erfahrungen, die ich habe. Ist ja ein Widerspruch in sich.
Das sehe ich nicht so als Widerspruch, weil wenn wir dem Bilde Gottes ähnlich geschaffen sind und wir Gefühle haben, darf ich indirekt rückschließen, und wir wissen es aus der Bibel, Gott hat auch Gefühle. Das heißt, man könnte sagen, wir haben Gefühle, weil Gott Gefühle hat. Ja, also
so kann man denken, aber auf der anderen Seite, er braucht die Erfahrungen nicht machen, weil er mich geschaffen hat. Wenn ich eine Maschine gebaut habe, dann weiß, wo die Schwachheiten sind.
Ich
bin ein Geschöpf.
Ja.
Und er braucht sich nicht versetzen in den Geschöpf, sodass er diese Erfahrungen sammelt. Also gut, kann man beides
machen. Ja. Okay, danke. Gibt es noch Maria?
Ist da jetzt nur der Gedanke gekommen, dass es ja heißt, Gottes Geist hat die Maria überschattet?
Ja.
Und das musste ja auch so sein, weil Maria konnte nur unvollkommene Gene weitergeben.
Ja.
Gott hat also müssen etwas bewirken, dass Jesus aber trotzdem als vollkommener Mensch geboren wird oder eben empfangen wird.
Das heißt, wenn ich dir jetzt zuhöre, kommt mir eine lustige Idee. Ich bin ja naturwissenschaftlich verbildet. Wir lernen ja, da gibt es eine Zygote bei der Zeugung, Befruchtung und dann geht die Geschichte dahin. Und mir war immer klar, da ist kein männlicher Same dabei. Ich glaube, ich habe immer angenommen, dass aber die Eizelle von der Maria verwendet wird, Entschuldigung, ich denke das so, und dass einfach Gottes Geist gemacht hat, dass da halt, es muss ja irgendeine Zelle, irgendein Chromosomensatz, es muss ja was wachsen, damit der Embryo wachsen kann. Der ist ja nicht nichts. was du jetzt sagst, legt aber zumindest den Gedanken nahe, das kann ganz was anderes gewesen sein. Wir wissen ja gar nicht, ob eine Eizelle, wenn wir schon so blöd reden, pardon, von der Maria verwendet worden ist, sondern in der Maria ist der Jesus eingezeugt worden. Wer weiß, ob der die Hälfte Erbmaterial von der Maria hatte. So wie ja, du das sagst, vielleicht nicht. Gar nicht. Na, das ist gut. Na, das ist ein guter Hinweis.
Das glaube ich nicht, weil es wird ja auch der Maria ihre Abstammungslinie
ja.
hervorgehoben.
Ja.
Er musste ja aus dieser Linie kommen, also muss das schon eine Bedeutung haben. Aber Gottes Geist kann bewirken,
ja.
dass das Kind dann aber doch ohne irgendeinen Fehler zur Welt kommt. Weil sonst hätte Jesus
den
Mangel haben können, was er von der Maria so.
Was sagst du dazu, dass die Maria, dass Jesus, oder sind wir da schon ganz dumm jetzt in der Diskussion, aber ich finde es interessant, dass wir uns davon verabschieden und sagen, naja, aber da war die Eizelle der Maria nicht und der Heilige Geist hat gemacht, dass da der Herr Jesus entsteht. Jetzt steht die Überlegung, die ich für sehr gut finde im Raum, wer weiß, ob das die Eizelle von der Maria war, wenn wir schon so gescheit reden, in Maria ist das eingezeugt worden. Das muss nicht eine menschliche Zeugung nachmachen oder den Samen ersetzen durch einen Geist oder was auch immer. Was haltet ihr davon? Ich meine, das ist jetzt...
Nur, das ist ein Wunder, was wissen wir denn im Detail?
Der Ephraim weiß es.
Ich weiß es nicht, aber wird es nicht auch mal von Josefs Sicht her gesehen, von der Linie her? Gibt es nicht beides? Oder ist es gerade falsch, was ich sage?
Es stimmt schon noch. Ich glaube, in dem Fall bezieht sich das nicht jetzt. Das hat schon irgendeine Bedeutung, aber welche kann ich jetzt nicht genau sagen, weiß ich nicht.
Ja.
Es heißt nicht.
Er war ja auch sein Stiefvater dann sozusagen.
Ja.
Oder so,
in ja. dem
Sinne. Ja. Ja. Bitte,
ich
Josef.
Dem, was Maria sagt, das ist ja zustimmen, weil es wurde ja gesagt zu Eva. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Also da wird doch deutlich darauf hingewiesen, dass dieser Jesus ein Same der Frau ist, also ein leiblicher Nachkomme der Frau. Und da würde ich schon das sehr unterstützen, dass Jesus eben in übernatürlicher Weise gezeugt wurde
von
Maria als Same der Frau.
Steht dort Samen im Hebräischen? Ich habe mir das einmal angeschaut, ich habe es wieder vergessen. Was ist jemand, welches Wort dort steht? Ich hatte mal den Eindruck, dass Same nicht die optimale Übersetzung ist, aber ich kann nicht Hebräisch. Also, aber ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht. Naja, Nachkomme. Ja, Nachkomme. Er ist ja auch aus der Linie Davids, aber kein Nachkomme im geschlechtlichen Sinn. Nicht? Aus der Linie.
Ja, Maria war ja auch aus
der Linie Davids. Ja.
Und es konnte kein männlicher Vater, Jesus konnte keinen Menschen als Vater haben,
ja.
weil die männliche Linie durch diese Gottlosigkeit der Könige wurde ja zu irgendeinem Zeitpunkt die Linie verflucht.
Unterbrochen auch. Oder verflucht sogar.
Ja, und deswegen konnte gar kein Mann Jesus, also den Messias, zeugen. Deswegen konnte es nur die weibliche Komponente sein und der Same der Frau.
Okay.
Und wie es berichtet ist, eben, dass der Geist sie überwindet, was jetzt damit gemeint ist, muss ich dahingestellt.
Ja, ja, ja. Danke, ich finde es trotzdem gut, dass wir so einmal über das reden. Vielleicht verfestigt, verkonkretisiert sich dann manches in unseren Gedanken, dass wir mit diesen Themen auch gut umgehen können. Ja, ja.
Ich habe noch eine Bibelstelle gesucht, aber nicht gefunden, aber vielleicht könnt ihr mir da helfen. Das steht irgendwo so ähnlich, dass er den Erdkreis richten wird durch einen Mann.
Ja,
das steht.
Ja. 17, hast du gesagt? Wie viel Apostelgeschichte?
17.
Ja, 17. Ja, durch einen Mann. Richten wird durch einen Mann. Ja.
Und
ja.
Wir wissen ja, dass
okay.
Jesus das Gericht kommen wird. Also können wir
ja.
Jesus gleich Mann.
Okay, ja, das habe ich noch weniger mal getraut bisher, ja, aufgrund dieser Situation, aber das darf man so sagen, ja. Wenn man das mit den Augen Gottes sieht. Was
31, hast du gesagt? 30, also
in den ja, am Areopag.
31, genau.
Okay. Ja, bitte, da hinten ist noch eine Wortmeldung von dir.
Der Stammbaum Jesu in Matthäus 1 fängt ja an bei Abraham und endet dann mit Jakob, aber zeugt Josef, den Mann Marias, in welcher Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird.
Ja.
Also ganz klar die Linie gegenüber.
Ja.
Und das ist interessant, weil biologisch ist Jesus nicht der Vater und anscheinend spielt es überhaupt gar keine Rolle. Es geht darum, wer juristisch der Vater ist. Der Vater von Jesus ist
eben
menschlich gesehen.
Ja, das ist das Juridische. Und damit schließt sich aber auch der Kreis mit dieser Sohnschaft. Sohnschaft ist eben auch etwas Juridisches, eine Sache von Stand und Würde und nicht einfach nur von einer knallharten Abstammung. Das ist das, was ich versucht habe zu zeigen, was Sohn im Hebräischen und Griechischen bedeutet und damit auch im Sohn Gottes angelegt ist und im Menschensohn, wo Menschensohn auch ein gigantischer Ehrentitel ist, nur wir verstehen das nicht, wenn wir das Wort nicht kennen, muss man sich verneigen davor. Das ist nicht so lockere Bezeichnung. Danke, ja. Ja, das ist was Juridisches. Ja, ja.
Noch kurz was anderes.
Jo.
Philipper 2 wurde vorhin kurz
ja
erwähnt, die Gott gleich, den Menschen gleich geworden.
Ja.
Ich glaube, da geht es um die Gestalt.
Ich glaube auch.
Wenn ich mal lese,
ja.
Jesus, der in der Gestalt Gottes war, das verwenden immer gerne die Leute, die Präexistenz vertreten. Ich tendiere auch in diese Richtung. Er hat es nicht für einen Raub festgehalten, um Gott gleich zu sein. Und ich glaube, das bezieht sich auf die Gestalt.
Ja.
Er machte sich selbst zu nichts. Daraus wird ja die Kenosis-Lehre abgeleitet, diese Entäußerung. Er hat irgendwas abgelegt und dann Knechtsgestalt an. Also er hatte eine Gottgestalt, die hat er abgelegt und hat dann Menschengestalt angenommen und ist in dieser Hinsicht den Menschen gleich geworden. Und der Gestalt nach wie ein Mensch gefunden.
Hebräer 2, wo es heißt, darum ist er in allem seine Brüder nachgekommen.
Ja, ja, da sind wir aber auch wieder mitten in der Philosophie, nur es geht nicht anders. Ich bin auch der Meinung, dass hier diese Gestalt, die Erscheinungsform, ich habe das zuerst gesagt, aber das Wort ist nicht angekommen, dass das die Erscheinung meint. Er ist ein Mann, er ist ein Mensch von der Erscheinung her, aber, wie wir wissen. Ne?
Das ist ja so, jetzt haben wir einen irdischen Leib und das heißt, wir werden auch mal einen himmlischen Leib bekommen. Wir werden hier verwandelt werden.
Ja.
Und vielleicht geht es in die Richtung, ne, dass Jesus Sohnleib haben kann und Sohnleib, genauso wie wir Menschen auch mal durch die Verwandlung.
Nicht gleichzeitig, das würde den Gedanken stützen, den ich jetzt zum dritten Mal im Raum stelle, dass man das doch mal nachvollzieht, ob er der inkarnierte Engel ist, ob nun der oder einer. Ich meine, sehr. Das würde all dieses Dilemma lösen, was hier die ganze Zeit im Raum steht.
Vielleicht der erste
von mir aus, wenn du das aus deiner Information her so sehen willst.
Da gibt es ja durchaus eine Vorbildung.
Aber man muss sich doch davon nicht abschrecken lassen.
Ja, aber was ist denn, wenn Jesus nach der Auferstehung erhöht wird und dann im Himmel ist, dann erscheint immer noch der Engel des Herrn. Das passt ja dann überhaupt nicht.
Wo erscheint er denn?
Na, da erscheint nichts mehr, oder?
Da erscheint nichts mehr.
Im Neuen Testament.
Nein. In der Offenbarung vielleicht?
Nein, das erscheint nicht nochmal.
Man muss dazu sagen, dass der Begriff der Engel des Herrn eine Interpretation ist
vom ja
Engel des Herrn.
Ja.
Und Engel des Herrn erscheint auch, als Petrus im Gefängnis ist, aufgrund der Auferstehung
des Gefängnisses.
Nicht der Engel, sondern Engel des Herrn.
Ja,
so wie im Hebräischen auch Engel des Herrn steht und nicht der Engel des Herrn.
Ja.
Und insofern ist es schon identisch.
Also es gibt aber einen Engel, der auch in Jesaja der Engel seines Angesichts genannt wird, oder von dem Gott Mose gegenüber spricht, dass er ihn senden wird. Israel bekleidet hat in der Wüstenwanderung.
Ja. Das ist aber tatsächlich in der Apostelgeschichte nach der Auferstehung des Herrn Jesus, und das ist ja das, was Benjamin meint, immer noch vom Engel des Herrn die Rede, der zu Petrus kommt.
Jeder Engel, der gesandt wird, ist ein Engel des Herrn, aber nicht der. Das ist schon ein Unterschied. Aber es spielt ja letztlich auch keine Rolle, das will ich ja sagen, ob nur der oder einer. Auf jeden Fall, wenn man das mal bereit ist, ich habe den Eindruck, dass irgendwie eine starke Ablehnung da ist, den Gedanken überhaupt nochmal nachzuvollziehen. Ich habe das Buch von dem Bachhoff gelesen, der lehnt das ab. Da kommt in dem Buch 3-4 Mal an dem Punkt, wo er das erwähnt, dass es diese Auslegung gibt.
und lehnen die jedes Mal ganz schnell und nicht überzeugend ab, mit schneller Argumentation. Kann man nachvollziehen.
Ja.
Da habe ich mich sehr gewundert. Ja. Und ich finde, wenn man das mal bereit ist, nochmal nachzuvollziehen, wie sieht denn die ganze Geschichte aus, wenn man davon ausgeht, dass ein Engel durch Geistwirkung in der Maria inkarniert wurde. Da hat er die Sphäre gewechselt. Was sind denn Engel anderes als sozusagen himmlische Menschen? Es sind Brüder. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, sagen sie, wenn sie erscheinen. Ja? Das ist einfach nur die himmlische geschaffene Welt. Ja? Moment bitte. Und dann ist er eventuell inkarniert, Hebräer sagt, wiederum in den Erdkreis eingeführt, weder mit der Eizelle vielleicht, das ist jetzt für mich auch gerade eben neu, aber kann sein, noch mit dem Same, juristisch aber als solches gewertet. Mhm. Ja, und da ist er tatsächlich Mensch, nicht ein Doppelwesen, er ist tatsächlich Mensch, aber hat eine Person in sich, die mal Geist war, die Engel. Unser Geist ist ja sowieso unsere eigentliche Person. Das würde in meinen Augen das ganze Dilemma lösen. Für mich ist das ein geschlossenes Bild.
Wozu, wenn er ein inkarnierter Engel ist, der schon aus einer höheren Sphäre kommt, muss er dann aber erst an Geist zunehmen und wachsen und reifen und Weisheit? Warum muss ihn dann Gott die ganzen Geister in Jesaja 11,2 extra nochmal drauflegen, wenn er ja eh ein Engel ist, der inkarniert ist? Also das verstehe ich.
Er hat
Knechtsgestalt angenommen.
Er hat doch tatsächlich die Sphäre gewechselt. Er hat wirklich das Engelsein verlassen. Darum betet er ja dann auch.
Ja.
Mir das wieder, die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte. Ne?
Ja, und er hat es wirklich verlassen. Es steht nirgendwo ein Zusammenhang zwischen ein Engel wird zu einem Menschen.
Ja.
Das gibt es einfach nicht.
Vor allem,
das ist eine einfache Aussage, das habe ich gerade dargelegt.
Aber
es ist hast du dargelegt, aber es ist genau dasselbe wie Dreh
ja.
Wo etwas hinein.
Ihr müsst bitte Hebräer 1 und 2 nochmal wirklich gründlich lesen. Und zwar nicht mit dem Vorgedanke, dass es ja gleich losgeht. Zu welchem der Engel hat er jemals gesagt, also ist klar, der Jesus kann nicht gemeint sein. Psalm 2 steht ja, vom Beschluss will ich erzählen. Der Herr sprach zu mir, du bist mein Sohn, heute habe ich gezeugt. Da war ein Beschluss vor Zeiten in der Götterwelt, ja, und da wurde schon beschlossen, heute habe ich dich natürlich in der Vergangenheit gesagt, wird ja auch in dem Buch erklärt, dass die hebräische Art so ist, Dinge in der Vergangenheit auszudrücken, die sogar in der Zukunft liegen. Ja. Das trifft in dem Fall da auch zu. Ja. Heute habe ich dich gezeugt. Dann ist die Zeugung mit Maria gemeint und dann alles weiter, wie gesagt. Und dann trifft das zu, was im Hebräer steht, den er wiederum in den Erdkreis einführt, zum Erben gesetzt hat, denn er ist ja nur ein juristischer Erbe, nicht ein biologischer. Ja. Also, das alles erfüllt sich, in allem seinen Brüdern gleich werden und so weiter.
Ja. Nur, das berührt ja diese gigantische Thematik der Präexistenz, wo es genau zwei Positionen gibt. Eine da drüben 100 Meter und eine da drüben 100 Meter. Super. Und Passat ist...
Das ist göttlich auch, was du suchst in ihm. Also was wir alle eigentlich sehen in ihm. Es gibt doch diese vielen Hinweise, durch die er die Welten gemacht hat und so weiter. Ja? Oder der in den Tagen seines Fleisches. Da höre ich doch raus, dass es auch Tage nicht im Fleische gab und so. Das kann man doch nicht alles einfach wegwischen mit dem Gedanke, das war alles nur in dem Plan Gottes, sondern das sind so viele Hinweise.
Durch den er gemacht hat, das kann ja gar nicht, das muss gar nicht durch das Wort durch sein, sondern für den er das alles.
Genau, es gibt das Wort Herr, es gibt das griechische Wort Herr und das auch nicht Welten, sondern
Zeitalter. Ganz wichtig, das ist eine Fehlübersetzung. Ganz wichtig, was der Benjamin sagt. Bitte, Dieter.
Also das mit dem Philipper, das würde ich annehmen, da würde ich den Text gerne mal austauschen, vielleicht mit dem, es gibt also meines Erachtens 4 klare Texte, die davon sprechen, dass Jesus Mensch war. Ja. Einmal sagt er selber es, und an 4 Stellen, beziehungsweise 3 Stellen, wenn man den Philippen will, dann haben wir Korinther 15, 45 und 47. Die müssen wir zusammen sehen. Der erste Mensch, Adam, war eine lebendige Seele. Da heißt es jetzt in 45 zunächst, der letzte Adam, ein lebendig machender Geist. Aber in 47 heißt es, der erste Mensch ist von der Erde, von Staub, der zweite Mensch vom Himmel. Also hier wird Jesus, der vom Himmel war, praktisch auf die Stufe des Menschen, mit dem Menschen Adam verglichen.
Ja, da sind wir mal mitten in der Präexistenzdiskussion. Jesus hat ja nach Johannes...
Ich will jetzt eigentlich nicht anfangen.
Nein, die werden wir nicht lösen.
Wir haben letztes Jahr darüber genug gesprochen.
Absolut. Aber die steckt da dahinter, das ist das Problem.
Und dann noch vielleicht Timotheus 1. Timotheus 2, Vers 5. Denn Gott ist einer und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch
Christus Jesus. Ja.
Das sind mehr als drei Textzeugen.
Ja. Das heißt, da müssen wir die Engelthese wieder lassen, wenn wir im Wort bleiben wollen und nicht über das Wort hinausgehen wollen, müssen wir das so wörtlich nehmen, wie es da ist und mit Leben füllen, nach dem, was wir wissen. Also dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ja. Das ist vermutlich der gescheiteste Weg, der vernünftigste Weg. Ja. Würde ich auch so sehen.